Deutschlandfunk. Der Tag.
Frauenrechtsdemonstration in Berlin vor einem Jahr. Da war noch nicht klar, dass der 8. März zumindest in Berlin zum Feiertag wird. Explizit am Internationalen Frauentag. Doch das hat sich ja seit heute geändert. Berlin hat jetzt also einen neuen Feiertag. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Steht wo? Steht im Grundgesetz. Genauer gleich in Artikel 3 Absatz 2. Jeder, der sich aber mal ein bisschen mit Verfassungsrecht beschäftigt hat, der weiß aber auch, zwischen Verfassungstheorie und Verfassungswirklichkeit klafft oft genug eine Lücke. Und das erleben viele Frauen jeden Tag weltweit. Denn von einer echten Gleichberechtigung sind viele, die allermeisten Länder, kann man sagen, noch weit entfernt. Muss man halt auch mal konstatieren. Wo aber sind die Unterschiede am größten? Die OECD, die Organisation für entwickelte Staaten, die hat heute ganz frische Zahlen präsentiert. Dazu erfahren Sie gleich mehr. Und hätten Sie gewusst, dass Ruanda als Vorzeigeland für die Gleichberechtigung gilt? Ich jedenfalls nicht. Und deshalb habe ich Linda Staude angerufen. Sie ist unsere Korrespondentin in Nairobi. Die war nämlich kürzlich dort, nämlich in Ruanda. Und sie hat da ganz interessante Beobachtungen gemacht. Mein Name ist Dirk-Oliver Heckmann. Herzlich willkommen. Jule Reimer, sie ist Redakteurin in der Redaktion Umwelt und Verbraucher hier im Deutschlandfunk. Und sie hat sich für mich die Studie der OECD angeschaut und mich dann anschließend hier im Podcaststudio besucht. Schön, dass du da bist, Jule.
Hallo.
Ich habe gesehen heute, als ich in dein Büro reinkam, da lag eine rote Rose auf deinem Schreibtisch. Was hat es damit auf sich gehabt? Hat das was mit dem Frauentag zu tun gehabt?
Ja, die habe ich heute Morgen erhalten, wie alle Frauen hier im Haus, nämlich von der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. Und da habe ich mir auch direkt mal angeguckt, wie halten die es denn mit den Frauen? Muss man dazu sagen, die haben sehr viele weibliche Mitglieder, 52%. Und im Vorstand sitzen von 14 Menschen 8 Frauen, aber der Chef ist ein Mann.
Ich habe ein komisches Gefühl irgendwie, Blumen zum Weltfrauentag, das erinnert mich so ein bisschen an Blumenstrauß zum Muttertag und am Rest des Jahres, über den 364 Tagen, bleibt alles wie es ist.
Ja, wie gesagt, bei Verdi mit 8 Frauen im Vorstand ist man dann ein bisschen versöhnter damit. Und es sind bei Verdi ja auch viele Frauen aus den unteren Lohngruppen. Aber insgesamt, also wenn man in die Welt guckt, klar, das ist richtig, da gibt es noch große Unterschiede. Das hat ja die OECD-Analyse, Sozialinstitutionen und Gender Index, kurz genannt SIGI, heute deutlich gemacht.
Die heute vorgelegt wurde in Paris.
Genau.
Du hast es dir angeguckt.
Genau. Es ist also so, in knapp der Hälfte der Länder der Welt ist es Frauen immer noch verboten, bestimmte Berufe auszuüben. In 24 Ländern brauchen Frauen immer noch die Erlaubnis des Ehemannes, um zu arbeiten. Liegt bei uns auch noch nicht so lange zurück. 1975 war es, glaube ich. Bis dahin brauchten Frauen ja auch die Unterschrift.
Oder um ein Konto zu eröffnen auch und so, ne?
Genau. Und in rund 110 Ländern dürfen Frauen nur legal abtreiben, wenn das Leben der Mutter in Gefahr ist. Wobei eben Leben in Gefahr auch nochmal sehr, sehr relativ und teilweise sehr restriktiv gehandhabt wird. Und in 30 Ländern der Welt werden Witwen und Töchter im Erbrecht benachteiligt.
Inwiefern?
Die dürfen dann entsprechend nicht erben. Da fällt dann das Geld, das Haus, das Vermögen an die Brüder, an die Kinder, aber eben nicht an die Witwen oder die Töchter.
Das heißt, ich habe es richtig verstanden, die OECD hat sich angeschaut, wie es weltweit aussieht.
Mhm.
Okay, also nicht nur bezogen auf Industrieländer oder so. Gut, hätten wir das auch festgestellt. Wie sieht es bei uns in den Industriestaaten aus? Vom Gesetzlichen her ist es ja eigentlich alles gleichberechtigt, oder?
Genau, deutlich. Und da kommt aber trotzdem SIGI ins Spiel. SIGI, diese Studie hat nämlich festgestellt, dass weltweit die stärkste Diskriminierung Frauen in allen Regionen der Welt in der eigenen Familie nämlich erfahren, weil sie nämlich 75% der unbezahlten Hausarbeit und Betreuung der Kinder übernehmen. Und da kommen bei uns natürlich dann noch so Kleinigkeiten dazu. Also zum Beispiel, egal wer das Geld verdient, der Haupternährer ist, die Steuerbehörden werden immer erst den Mann ansprechen in den ganzen Formularen. Wenn ich für dich ans Telefon gehe und sage, Reimer Apparat Heckmann, muss ich damit rechnen, doch, dass in einem Gutteil der Fälle mein Gegenüber dann denkt, ich bin deine Sekretärin.
Aha.
Und eben, wir haben ja diese berühmte Gehaltslücke von den 20%, ungefähr 21% zwischen Frauen und Männern.
Genau, das ist der Gehaltsunterschied, der Gender Pay Gap. Aber jetzt sagen da viele ja auch, viele Frauen arbeiten auch in Teilzeit und die wollen das gar nicht anders. Und deswegen ist klar, dass sie weniger verdienen. Oder wie ist der Unterschied zu erklären? Wie schlüsselt er sich auf?
Naja, tatsächlich ist es so, es ist natürlich, wenn du Kinder hast, eine deutlich höhere Stressbelastung, wenn du das allein stemmst oder auch wenn dein Partner berufstätig ist, also wenn man voll arbeitet, dann ist es ein Unterschied, ob man 80% oder 100% arbeitet. 80% Stellen werden häufig nicht so gerne genehmigt. Da ist der Arbeitgeber manchmal auch so drauf und sagt, naja, es ist schwierig, Ersatz zu finden, 20%, dann landen Frauen dann doch irgendwie bei 50%. Und es kommt auch darauf an, wie Teilzeiter behandelt werden. Viele Frauen wollen das ja eigentlich nur temporär machen. Das heißt, man muss häufig Nachteile mittragen, ohne die Vorteile zu genießen der Stellen. Also man verbringt eigentlich genauso viel Zeit in Sitzungen. Man muss ja auch die ganzen neuen Computerprogramme auch in der gleichen Zeit lernen. Aber wenn es dann um anspruchsvolle Projekte geht, dann heißt es dann gerne auch mal, du bist ja so wenig da, das können wir dir nicht übertragen. Und Führung in Teilzeit ist ja sowieso noch ein heikles Kapitel.
Klar. Die Diskussion um Paragraph 218 oder 219a, also das Verbot von Abtreibungen, die zeigt ja, dass Frauen auch mit, dann doch nochmal mit anderen Themen auch intensiver beschäftigt sind, als es viele Männer sind,
genau.
Auch in Deutschland.
Genau, also diese Fakt, dass Frauen schwanger werden, ist ein ganz wichtiger Aspekt, der unterschwellig im Vier-Augen-Gespräch mit dem Chef, da kommt, können sie das überhaupt bewältigen, beziehungsweise auch im Bereich Schwangerschaftsabbruch, das ist nach wie vor so, dass hat ja auch diese Studie, SIGI-Studie gezeigt, dass Frauen da weltweit immer noch an der Kriminalisierung vorbeischrammen. Das Schlüsselwort ist eben die sexuelle Selbstbestimmung. Das heißt also, das Recht, Schwangerschaftsabbruch im gesetzlichen Rahmen unter würdigen und sicheren Bedingungen vorzunehmen oder auch Zugang zu Verhütungsmitteln zu haben. Und das wird gar nicht so bekannt, aber es vergeht kaum eine UN-Konferenz, in der nicht eine Allianz aus extrem konservativen Männern aus aller Welt und Religionen da versuchen, die entsprechenden UN-Konventionen auszuhebeln zu diesem Thema. Und wichtig ist natürlich die Rolle des Partners. Es gibt wunderbare Partner, es gibt aber auch Partner, da ist es nicht möglich, sich die Betreuung zu teilen. Und wenn der Partner, kann auch die Partnerin sein, aber wenn derjenige, mit dem man die Kinder erzieht, zum zweiten Mal den Impftermin verpasst hat, dann macht man den dritten Impftermin selbst. Es gibt natürlich auch Frauen, die nicht loslassen können, das ist auch richtig.
Okay. Es gibt eine Frauenquote für Aufsichtsräte in Unternehmen, in Deutschland zumindest. Wie erfolgreich war die?
Also insgesamt in der EU sieht es schon ein bisschen besser aus. Man muss unterscheiden Aufsichtsrat und Vorstände. Mhm. Aufsichtsräte sind ja die Kontrollgremien. Da haben wir zum Beispiel jetzt seit 2016 eine Pflicht auf 30% Frauenanteil. Entsprechend hat sich das auch gebessert. Für Vorstände gibt es eben keine Pflicht. Und da sieht es in Deutschland sehr düster und in der EU ein bisschen weniger düster aus.
Gendergerechte Sprache ist auch noch so ein Stichwort, was ich mir aufgeschrieben habe. Da gibt es eine lebendige Debatte, auch bei uns hier im Funkhaus
genau. Übrigens.
Mhm. Gendern wir uns mittlerweile zu Tode? Kommt es nicht viel mehr auf die innere Haltung an?
Vielleicht kommt es ein bisschen auf beides an. Also ob ich nur Publikum oder Zuschauer sage, Publikum als neutraler Begriff, das finde ich noch verhältnismäßig neutral. Wenn hier im Haus eine Studioleitung gesucht wird, statt ein Studioleiter, dann finde ich das schon angenehmer als Frau. Ich habe ja auch angefangen in einer Zeit, wo morgens in der Morgenkonferenz 90% Männer saßen und wo Studioleiter und Abteilungsleiter ganz selbstverständlich alle Chefs waren. Und wir haben jetzt eine Chefredakteurin hier und ich habe auch den Eindruck, dass sich das schon bemerkbar macht. Wir haben Kollegen, die haben dann zu Recht, nicht ganz zu Unrecht, auch gesagt, naja, es gibt ja auch nicht nur dieses generische Maskulinum, es gibt auch das generische Femininum oder das Neutrum. Also es gibt ja auch die Persönlichkeit, die Führungskraft und die würden wir ja auch nicht versuchen zu vermännlichen. Mhm. Also eine rege Debatte.
Mhm. Ja, mal gucken, wie das sich weiterentwickelt, auch die Diskussion in der Gesellschaft. Letzte Frage vielleicht an dich, die OECD, die hat auch Handlungsempfehlungen ausgesprochen. Was steht da ganz oben?
Ja, ganz oben steht da eigentlich Familie, aber also die sozialen Normen, die sind ganz zentral. Wir haben ja gehört, also weltweit ist die Problematik der Arbeitsteilung im Haushalt, die ist enorm wichtig. Betreuung von Kindern, wer fühlt sich wie zuständig? Aber natürlich trotzdem, Gesetze spielen auch eine wichtige Rolle. Aber dazu gehört natürlich auch, dass du Gesetze einklagen kannst. Und Gesetze kannst du nur einklagen, wenn du einen Rechtsstaat hast, wenn du auch finanzielle Mittel hast. Also es ist eine Mischung, man muss im Grunde genommen in ganz vielen Bereichen ansetzen.
Okay, Jule, danke dir für den Besuch im Studio. Über die Geschlechtergerechtigkeit in den entwickelten Staaten haben wir ja gerade ausführlich gesprochen. Wie ist es aber zum Beispiel auf dem afrikanischen Kontinent? Linda Staude ist unsere Korrespondentin in Nairobi. Frau Staude, als ich Sie anrief und sagte, heute ist bekanntlich Weltfrauentag, da stöhnten Sie so ein bisschen auf. Weshalb eigentlich?
Weil hier natürlich jede Menge Nachfragen kommen, weil die Situation der Frauen in Ostafrika speziell immer noch eine prekäre ist. Viele Frauen leiden unter häuslicher Gewalt, unter Gewalt generell. Sie werden unterdrückt, sie haben nicht viel zu sagen. Und da gibt es natürlich großes Interesse, auch von Seiten Deutschlands, darüber zu berichten.
Genau, auch von unserer Seite vom Podcast Deutschlandfunk der Tag. Sie haben uns aber geschrieben, Ruanda gelte als vorbildlich, wenn es um die Gleichberechtigung von Frauen geht. Da habe ich aufgemerkt, als ich das gelesen habe und Ihren Bericht gehört habe. Woran macht sich das eigentlich fest?
Also das macht sich zunächst einmal politisch fest. Mhm. Also wenn man auf die Zahlen guckt, Ruanda ist das Land mit den meisten Frauen im Parlament, in politischen Führungspositionen und auch bei den Unternehmerinnen stehen die Ruanderinnen ziemlich weit vorne.
Das heißt, also so, kann man eine Hausnummer nennen?
Ja, das im Parlament, Parlamentarierinnen, das sind fast 2/3. Also über 60% der Parlamentarier in Ruanda sind Frauen.
Krass. Und in der Regierung?
In der Regierung, da ist es nicht ganz hoch, aber auch recht hoch. Also die Zahl habe ich jetzt nicht genau im Kopf, das müssen so deutlich über 50% sein.
Ja. Ausgerechnet Ruanda könnte man da sagen, da denkt man ja an diesen schrecklichen Völkermord mit 1 Million Toten in Mitte der 90er Jahre. Wahnsinn, kann man ja nur sagen. Wie kommt es denn, dass ausgerechnet hier das Thema Gerechtigkeit so hochgehalten wird?
Also das ist eigentlich eine Folge des Genozids von vor 25 Jahren, weil es ist natürlich so ein bisschen das Trümmerfrauenprinzip, wie das in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg auch war. Viele der Männer waren tot. Die Frauen hatten zu diesem Zeitpunkt fast überhaupt keine Rechte. Aber sie mussten natürlich anfangen, das Land wieder aufzubauen. Also wenn ich in einem Land lebe, wo ich als Frau noch nicht einmal das Land, das ich bearbeite, erben kann, mein Mann aber tot ist, was mache ich dann? Also von daher war eine gewisse Notwendigkeit da, diese Regelungen, diese Gesetze und diese Traditionen zu ändern. Aber es war auch der politische Wille, weil Paul Kagame, der Präsident, der langjährige Präsident, hat gesagt damals schon, wenn wir unser Land wieder aufbauen wollen, wenn wir eine Versöhnung wollen nach dem Genozid, dann können wir das nicht schaffen, wenn wir mit den Frauen die Hälfte der Bevölkerung zurücklassen. Also es war, wie gesagt, Notwendigkeit, aber eben auch der Wunsch des Präsidenten, und der hat eine Menge zu sagen in Ruanda, dass das passiert.
Mhm. Irgendwie hört sich ja fast wie ein Wunder an. Macht sich das auch im Alltag bemerkbar? Sie waren kürzlich da.
Ich war da und ich habe mir das angeguckt, und der Alltag ist natürlich tatsächlich noch ein Problem. Also was politisch umzusetzen ist, das haben die Ruander umgesetzt. Sie haben auch die dazu passenden und die dazu notwendigen Gesetze geschaffen. Aber wenn ich in meinem eigenen Haus sitze und mein Mann mich regelmäßig verprügelt, dann nützen mir die Gesetze nun auch nicht so ganz viel. Mhm. Und es gibt tatsächlich Organisationen, ruandische Organisationen, die auf dem Land unterwegs sind und praktisch Seminare abhalten, um den Männern klarzumachen. Und da reden wir jetzt gar nicht davon, ihr müsst eure Frauen netter behandeln, sondern das geht mehr nach der Methode, ihr nützt euch selbst, wenn ihr die Frauen besser behandelt, weil wenn ihr eure Frau ins Krankenhaus bringt, weil ihr sie verprügelt habt, dann kann sie nicht mehr arbeiten, und darunter leidet nicht nur die Frau, da leidet ihr drunter und da leiden auch die Kinder drunter.
Aber ich meine, wenn Sie jetzt durch die Straßen laufen, der Hauptstadt beispielsweise, oder Interviews führen, sich verabreden mit Interviewpartnerinnen oder Interviewpartnern, ist da ein Unterschied zu merken?
Also ich hatte schon gedacht, das ist ein Problem, was nur auf dem Land existiert. Aber ich habe mich zum Beispiel mit einem gut ausgebildeten Mittelschichtler, einem relativ jungen Mann in der Hauptstadt in Kigali getroffen und habe gesagt, okay, wir reden jetzt mal darüber, wie das so abläuft bei euch in der Familie. Und er hat mir dann wirklich minutiös aufgelistet, was er als Mann machen kann und was er nicht machen kann. Ich habe ihn gefragt, also wie ist das denn mit den Kindern? Wechselst du die Windeln? Dann sagt er, um Gottes Willen, auf gar keinen Fall. In die Küche geht er auch nicht. Aber er kann die Betten machen und er kann fegen. Also da sind Traditionen, die man als gemeiner Westeuropäer überhaupt nicht nachvollziehen kann. Also was tabu ist und was geht für einen Mann im Haushalt.
Wie sieht es auf dem Land aus?
Auf dem Land ist die Sachlage natürlich noch sehr viel konservativer. Also da sind die Traditionen noch sehr, sehr groß. Ich war zum Beispiel bei einem Teilnehmer an diesen Seminaren, die jetzt das alles umorganisiert haben und gesagt haben, okay, wir organisieren unsere Familie jetzt gleichberechtigt und der Mann kann auch Dinge machen, die er früher nur die Frau machen durfte und umgekehrt. Und ich war dabei, mit den Leuten zu reden. Und da ging draußen auf der Straße ein junger Mann vorbei, der ein kleines Baby auf dem Arm hatte. Und mein Mitarbeiter vor Ort hat sofort gesagt, lass alles stehen und liegen, renn da raus und interview diesen Mann, weil das ist total selten, dass das vorkommt, und frag den, wie er dazu kommt, das Baby rumzutragen.
Und auf dem was Land hat er gesagt?
Der hat dann gesagt, also er hat auch an einem solchen Seminar teilgenommen und er sagt auch seinen Nachbarn, es ist nichts dabei, wenn ein Mann das jetzt tut. Und das ist ein echtes Umdenken, weil die Leute haben mir auch gesagt, wenn ein Mann Frauenarbeiten erledigt, dann wird das in vielen Dörfern als Hexerei betrachtet. Also seine Frau hat ihn verhext, damit er sich unmännlich verhält.
Mhm. Okay. Na, ich meine, es erinnert einen so ein bisschen an die 50er Jahre in Deutschland. Da war das ja auch nicht en vogue, als Mann einen Kinderwagen zu schieben beispielsweise. Und das ist ja noch gar nicht so lange her.
Das ist noch nicht so lange her, aber ich meine, wir sind natürlich hier jetzt 60, 70 Jahre weiter in der Zukunft. Aber ja, in der Beziehung hat Afrika einfach noch einen gewaltigen Nachholbedarf. Und ich glaube nicht, dass wir in Deutschland in den 50er Jahren noch von Hexerei gesprochen haben.
Sie haben gerade eben von den Gesetzen gesprochen, die da erlassen worden sind. Was genau sind das für Gesetze?
Also das sind Schutzgesetze für Frauen, also dass zum Beispiel sowas wie Mutterschutz, der bei uns ja eigentlich selbstverständlich ist, wenn ich ein Kind gekriegt habe, dass ich dann von der Arbeit zu Hause bleiben darf, das wurde ins Gesetz geschrieben. Es gibt harte Strafen für Vergewaltigung, also Frauenrechte, die eigentlich, ja wie gesagt, für uns so ein bisschen selbstverständlich sind, aber in dem afrikanischen Kontext und im Vergleich zu den afrikanischen Nachbarländern sind die sehr, sehr, sehr fortschrittlich. Und das hat was damit zu tun, dass eben so viele Frauen im Parlament sind, die eben solche Gesetze dann auch durchgesetzt haben.
Klar, das kann man sich vorstellen. Was können wir lernen, wir als Deutsche, wir als Europäer, von der Situation in Ruanda? Kann man was lernen?
Naja, ich bin nicht hundertprozentig sicher, ob in europäischen Zusammenhängen so eine Frauenquote wirklich hundertprozentig Sinn macht. Das war in Ruanda insofern nötig, weil wir halt da wirklich ja sagen können, es hat bei null angefangen. Also vor 30 Jahren oder 25 Jahren, da gab es halt keine Frauen im Parlament. Es gab keine Frauen in der Politik und in Ruanda ist das bis runter in die Dorfregierungen. Also da gibt es Bürgermeisterinnen, was nach dem Genozid vor 25 Jahren eine absolute Sensation war. Das hat es früher einfach vorher nicht gegeben. Mhm. In der Beziehung ist Europa eigentlich an vielen Stellen schon weiter, auch wenn natürlich der Frauenanteil im Parlament sehr viel niedriger ist.
Okay, die Verhältnisse sind halt einfach sehr unterschiedlich. Linda Staude, schönen Dank für diese Eindrücke.
Ja,
und noch
auch
einen schönen Tag.
Ja, danke schön.
Das war der Tag mit Dirk Oliver Heckmann. Wir sind nicht morgen für Sie da, aber ab Montag wieder. Am Wochenende haben wir frei. Mein Name ist Dirk Oliver Heckmann. Danke fürs Zuhören und Ihnen schönen Tag, schönes Wochenende.